Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich freue mich, dass wir gemeinsam heute aus dem Wort Gottes lesen und uns Gedanken machen, uns besinnen. Unser Thema ist heute im 11. Kapitel des Buches Genesis. Es ist so, dass die Geschichten, die in den ersten 11 Kapiteln der Genesis erzählt werden, für gläubige Christen Geschichten sind, die sich tatsächlich zugetragen haben. Aber das sieht nicht die ganze Welt so. Es gibt sehr viele, die sagen, die wirkliche Geschichte, die sich vielleicht so ereignet hat, beginnt in Genesis 12 mit der Geschichte Abrahams und dann Isaaks und Jakobs und der Entstehung des Volkes Israel. Aber auch das wird von der Mehrheit ins Reich der Mythen verwiesen. Nun, wir gehören zu denen, das darf ich für uns hier sagen, die ersten 11 Kapitel der Genesis annehmen, so wie sie da geschrieben sind, auch wenn es schwierig ist, das historisch genau zu verorten. Sagen wir doch, die Dinge haben sich zugetragen und man hat uns davon berichtet, weil Gott sich etwas dabei gedacht hat, uns diese Dinge zu berichten. Gut, dann freue ich mich nach dieser Einleitung. Ich habe den Untertitel, der heißt En-Merut-Kar und der Neuanfang nach der Flut. Wer En-Merut-Kar ist, das wisst ihr natürlich nicht, das habe ich jetzt einen kleinen Vorteil euch gegenüber, aber ihr werdet draufkommen. Um auf der Spurensuche schon einmal ein bisschen euch zu bewegen, rate ich euch, euch die fettgedruckten Buchstaben hier anzusehen. Dann hilft euch das vielleicht schon auf die Sprünge. Also, En-Merut-Kar ist natürlich etwas Babylonisches, aber wir werden draufkommen. Wir gehen zum Text. Ich bin also im 11. Kapitel und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache. Da sie nun zogen gegen Morgen, fanden sie ein ebenes Land im Land Sinea und wohnten da selbst. Sie sprachen untereinander wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, nahmen Ziegel zu Stein, Erdharz zu Kalk und sprachen wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, der Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Nun, was bedeutet das? Wir können das ja ganz schnell lesen. Und wir haben die Geschichte auch schnell erzählt. Aber wir wissen, der biblische Stil ist sehr knapp gehalten. Und das bedeutet, schau zweimal hin, schau mal, ob da nicht wichtige Informationen verpackt sind in einem sehr kurzen Text. Und wenn wir genauer hinschauen, dann fallen uns ein paar Dinge auf. Wir werden uns gleich drum kümmern. Es gibt noch einen Text, den ich euch hier zeigen möchte, nämlich die Einleitung zu dieser Sintflutgeschichte, also dieser Turmfrau von Babel-Geschichte nach der Flut, ist nämlich diese hier. Sie kommt aus dem 10. Kapitel der Genesis. Da sind wir, einfach vorschauen, Kapitel 10, die Verse 6 bis 12. Und da heißt es, die Söhne Chams sind diese, Kusch, Mizraim, Put und Kanaan, das sind die Söhne Chams. Die Söhne des Kusch sind diese, Seba, Havila, Sabta, Ragma und Sabtecha. Die Söhne Ragmas sind die, Saba und Dedan. Nun, dem aufmerksamen Bibelleser fällt hier was auf. Da werden zwar Personen genannt, aber diese Personennamen sind auch Ländernamen. Nur um ein bisschen die Erinnerung aufzufrischen, habt ihr noch eine Ahnung, was Kusch bedeutet als Land? Äthiopien. Kusch ist Äthiopien. Ja? Havila Saba und so weiter. Das sind Siedlungen und kurze Landstriche, wo eben die Söhne Hams gelebt haben. Kusch aber zeugte den Nimrod. Der Nimrod ist also jetzt in dieser Aufzählung ein Enkel Hams. Und den Nimrod, schaut einmal die Buchstaben an, N-M-R-D, das sind die Buchstaben, die wir vorher auch hatten. Schaut mal in der Einleitung. N-Merutkar. Es ist tatsächlich einem deutschen Altphilologen, Werner Papke, wer das Buch lesen will, dem empfehle ich es aufs Herzlichste. Der hat sich mit einigen Tontafeln aus dem Babylonischen beschäftigt und hat hier Stammbäume nachgeschaut und plötzlich bewegen sich diese Stammbäume im Bereich der Götter. Denn das sind nämlich Götter. En-Merutkar, das ist dann bei den Griechen Zeus. En-Merutkar ist bei den Römern Jupiter. Versteht ihr? Aber eigentlich sind das Namen aus der Ahnenliste des Cham. Nimrod war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Und er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Der Anfang seines Reiches war, was lest ihr? Babel. Aber nicht nur. Babel, Erech, Akkad, Kalneh im Land Shinar. Shinar heißt Sumer. Das ist also die früheste Siedlung, die wir politisch dort wahrnehmen. Das Land Sinear oder Sumer. Wir sind also damit Anfang des 3. Jahrtausends oder Ende des 4. Jahrtausends vor Christus. Das ist ziemlich lange her. Und wir können also auch in diese Zeit den Anfang anderer Kulturen setzen, wie zum Beispiel Ägypten und andere, die da auch genannt werden. Von diesem Land ist er dann nach Assur gekommen und baute Ninive und Rehoboth, Ir und Kelach. Das kennen wir als assyrische Städte. Aber die Bibel sagt, diese Städte gehen zurück auf Nimrod. Dazu Resen zwischen Ninive und Kelach. Das ist die große Stadt. Heute würde man sagen, das ist das Ruhrgebiet. Versteht ihr, was ich meine? Also eine Stadt neben der anderen. Wenn ihr das anschaut auf einer Karte, dann seht ihr, ja, das ist ein zusammenhängendes Gebilde. Der Nimrod hat sich da ein richtiges Reich aufgebaut. Ein richtiges Reich im Zweistromland. Und er ist sozusagen aufgetreten als ein großer Heerführer. Wenn da steht großer Jäger vor dem Herrn, dürft ihr ihn euch nicht vorstellen mit Pfeil und Bogen, wie er an einen Hasen schießt, sondern das bedeutet, er ist ein großer Feldherr. Ja? Und er hat das Reich dann auch wirklich so aufgebaut. Gut, was heißt das? Hier habe ich ihn nochmal zitiert, den Werner Papke und sein Buch. En-Merutkar auf den babylonischen Tafeln ist der Sohn Meskiach Kaschers. Seht ihr bei Meskiach Kascher die Gleichlautung mit dem Namen Kusch? Das stimmt mit der biblischen Darstellung überein. En-Merutkar ist also Nimrod. Meskiach Kascher ist der Sohn Chams. Ihr seht, Kascher ist wie Kusch. Und dann Chamash in Babylon ist der Sonnengott im Zweistromland. Das heißt, aus Ham, der ein Sohn Noahs war, wird für die Babylonier nach etlichen Generationen der Sonnengott, von dem sie ableiten, dass ihre Könige kommen. Und die ersten Könige aus grauer Vorzeit, die sind sozusagen schon divinisiert, die sind schon vergöttlicht. Wisst ihr, wer das auch mitgemacht hat, die Vergöttlichung der Herrscher in der Tradition des Nahen Ostens? Wer hat das dann mitgemacht? Jahrhunderte später, Jahrtausende später. Die Römer, Divus Caesar, haben sie ihre Caesar genannt, den göttlichen Caesar. Und wann war der Caesar vor allem vergöttlicht? Nach seinem Tod. Wer hat das so stark, dass nach dem Tod die Pharaonen, habe ich gesagt, die Pharaonen Götter werden? Die Ägypter. Ihr seht also, das ganze Morgenland hat ein Konzept. Diese Götzendienste sind nicht so zu sehen, dass sie unterschiedlich sind, einer vom anderen, sondern das gehört alles zusammen. Das ist ein System. Aus diesem System kommen dann praktisch die Götternamen, die dann unsere Planeten. Und das machen die Babylonier schon so, das machen die Griechen so, das machen die Römer so. Unsere Planetennamen kommen im Grunde genommen aus dem alten Babylon. Das weiß heute bloß das Kind in der Volksschule nicht, wenn es das lernt. Aber es ist Fakt. Gut, Kamasch ist also der Sonnengott. Und so haben wir auf Keilschrifttafeln tatsächlich einen Teil der biblischen Genealogie, die wir in Genesis 10 und 11 haben, auch in der babylonischen Literatur wiedergefunden. Und das sollte doch zumindest unser Interesse erregen, nicht? Also, aus Unzufriedenheit mit Gott macht man sich nun selbst zu Gott. Die Götter der Antike, Babylon, Griechenland, Rom, sind ursprünglich die Menschen der Vorzeit, die man zu Göttern gemacht hat. Das Heidentum ist in dem Sinn nicht nur eine Fehlentwicklung, sondern es ist ein bewusster Angriff gegen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Eine Kampfansage gegen den Gott, der, es ist ähnlich wie bei Kain. Kain ist sauer auf Gott, weil er mit drinnen ist als Mensch in der Haftung dessen, dass die Menschen jetzt Sünder sind. Er sieht nicht ein, dass Gott hier gerecht gehandelt hätte. Also, was machen die hier? Die sagen, Gott hat eine Flut geschickt, die ganze Menschheit ausgerottet. Sehr furchtbar. Und sie sind dagegen. Sie haben sich dagegen aufgestellt. Das ist die Situation hier. Das ist eine Kampfansage gegen den Gott des Himmels. Was bedeutet das nun? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also für euch Kinder, die ihr so vorhin so gut aufgepasst habt, habe ich immer so ein Gemälde hin und wieder, dass ihr seht, wie im Laufe der Jahrhunderte sich die Leute den Turm von Babel vorgestellt haben. Das heißt ja nicht, dass er wirklich genauso ausgesehen haben muss. Wir wissen nicht, wie er ausgesehen hat. Wir wissen nicht mal die genaue Stelle, wo er gestanden hat. Manche müssen denken, ja, das war das oder das war das. Du kannst nach über 5000 Jahren das nicht sagen. Also jeder, der euch irgendwas verkauft, das ist die Stätte vom Turmbau zu Babel. Das funktioniert nicht. Wir leben in einem Land, wo viel Sonne ist, wo viel Erosion stattfindet. Wir leben in einem Land, in dem die Sachen aus Lehmziegeln gebaut worden sind. Das könnt ihr einfach vergessen. Also da suchen wir vorher noch die Arche, die vielleicht im Eis irgendwo geborgen war, bevor wir da uns auf die Suche nach dem Turm machen. Ja? Also, wichtig ist aber, dass das erzählt wird in vielen alten Kulturen. Wir haben den Turm-Babel-Bericht aus der Bibel. Aber es gibt etliche alte Kulturen, die haben diese Berichte auch. Das ist genau wie bei der Flut. Versteht ihr, dass wenn alle über die Flut reden, alle ist jetzt übertrieben, aber ich auf der ganzen Welt Kulturen finde, die über die Flut reden, dass das den Flutbericht der Bibel bestärkt? Denn die haben ja miteinander schon Jahrtausende nichts mehr zu tun. Wieso haben die dieselben Mythen? Da muss irgendeine gemeinsame Erinnerung da sein an eine frühere Zeit. Gut, also, viele alte Kulturen. Wir haben eine interessante Feststellung, nämlich, sie gehen nach Osten. Übrigens, wisst ihr noch, Kain für die erste Stadt, die er baute, ging auch nach Osten. Das ist einfach nur so zufällig. Aber ich glaube, wenn sie in der Bibel auf sowas hinweisen, dann machen die das nicht ohne Absicht. Also es gibt da eine gewisse Parallelität, nicht? Vom Ararat aus nach Osten und sie gehen in die Ebene, weil sie natürlich dort besser leben können, aber sie haben doch Angst vor einer zweiten Flut. Wenn aber Gott gesagt hat, ich habe einen Regenbogen in die Wolken gesetzt, wieso haben die Leute Angst vor der Flut? Weil sie nicht glauben. Es ist immer das Gleiche. Die Leute sind misstrauisch gegenüber Gott, dass er es gut mit ihnen meint und sagen, naja, wer weiß. Wer weiß, was dem Gott noch einfällt. Und sagen, na, wir wollen uns absichern, deshalb bauen wir Stadt und Turm. Die Stadt gegen den ausdrücklichen Befehl Gottes, sich zu zerstreuen. Und sie sagen, wir wollen ja nicht zerstreut werden. Und den Turm, weil sie sicher sein wollen vor der Flut. Allerdings, die Sache mit dem Turm ist ja im Sinne des Schutzes vor der Flut allein nicht zielführend. Es ging noch um was anderes. Es ging darum, vielleicht hinter die Geheimnisse der Flut zu kommen, wenn man etwas baut, was bis an die Spitze des Himmels reicht. Das war die Ausdrucksweise hier, nicht? Bis an die Spitze des Himmels. Ich sage jetzt, bis dort, wo die Götter wohnen. Wie heißt Babel? Babel heißt Babel. Naja, warum heißt Babel Babel? Hier wird nochmal gesagt, in Genesis 9,7, könnt ihr kurz nach vorblättern, wo ihr schon seid, da sagt Gott nochmal, sie sollen sich vermehren und sollen die Erde bevölkern. Die Stadt zu bauen mit dem Turm, der Gott misstraut, und dann noch in dem Sinn, dass ich selber das alles bewerkstelligen will, das geht freilich nicht. Und in Kapitel 4, Genesis 4, 16, 17, habt ihr eben Kain, der auch im Osten seine erste Stadt baut. Was heißt das jetzt? Es ist interessant, dass sie sich auch einen Namen machen wollen. Einen Namen. Der Name bedeutet, das soll so mächtig sein, so ein Zeichen unserer Macht, dass alle Leute sozusagen uns zu Füßen liegen. Wir sind ein Zentrum, wir zerstreuen uns nicht, sondern wir machen das und wir regieren uns selbst. Eigentlich brauchen wir Gott nicht. Ihr denkt euch, woher ich das weiß, dass sie so gedacht haben mit eigentlich brauchen die Leute Gott nicht. Ihr werdet erstaunt sein gleich. Die Zerstreuung soll verhindert werden. Es ist also ein direkter Ungehorsam gegen Gott. Und jetzt, nachdem wir das haben, schauen wir, was Ellen White zu der Geschichte sagt. Sie sagt, die, die gegen Gott rebelliert haben, meiden die Gottesfürchten. Die können nicht mehr nebeneinander leben. Darum ziehen sie runter in die Ebene, weil sie das satt haben, dass sie ewig die Leute sehen. Die sind ihnen ein lebender Vorwurf. Die ganze Zeit mit Gottesfürchtigen zusammenzuleben, ist für Leute, die nicht an Gott glauben wollen, eine Qual. Deshalb weg, weg und dorthin, wo es bequem ist, nämlich in der Ebene. Dort ist es auch fruchtbarer. Was sagt sie noch? Gott hat ja geboten, die Erde zu bevölkern, aber die Gottesgegner wollen zusammenbleiben. Das gibt ihnen ein Gefühl der Sicherheit. Denn wenn sie die Sicherheit nicht in Gott finden, haben sie doch das Bedürfnis nach Sicherheit. Also was macht der Mensch? Die Sicherheit bei Gott sucht man nicht. Ja, vielleicht glaubt man nicht mal mehr an Gott. Dann will ich die Sicherheit doch erreichen mit dem, was ich tue. Und ich möchte ein Reich errichten, das von Gott völlig unabhängig ist. Und da geht's dann um die typisch satanischen Dinge. Ruhm, Macht, vielleicht sogar Erkenntnis der Geheimnisse Gottes. Wie können wir die Flut erklären? Das physische Geheimnis der Flut aufdecken. Und, das sagt Ellen White auch in der Geschichte über den Turmbau zu Babel, sie sagt, viele Leute glaubten schon gar nicht mehr, dass es Gott gab. Könnt ihr das verstehen? Das ist ja nur wenige Generationen nach der Flut. Wenige Generationen nach der Flut. Also sie lebten damals noch länger und es waren vielleicht ein paar hundert Jahre. Aber generationstechnisch wenige Generationen nach der Flut. Und sie glaubten nicht mehr, dass es Gott überhaupt gab. Und dann, sagt Ellen White, eben was ich vorhin den Kindern erzählt habe, verwirrt Gott die Sprache in der Baubefehlskette und aus dem Turm wird nichts. Das hat er einfach so gemacht. Sie sagt auch, Gott hätte sie errichten können, aber Gott wollte sie nicht schon wieder umbringen. Er wollte einfach nur, dass das nicht so schnell geht. Und so verwirrte die Sprachen und das Ganze ist nicht mehr weiterzumachen. So, was für ein Zeitgefühl haben wir, wenn wir diese Geschichte lesen? Babylon, wenn wir normal in der Bibel Babylon lesen, dann denken wir an die Geschichten rund um das Volk Israel. Wir denken an Daniel. Daniel liegt für uns 2.500 Jahre zurück. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist weiter zurück als die Römer. Daniel liegt 2.500 Jahrtausende zurück. Das ist viel. Und jetzt, wenn wir Archäologie machen im alten Babylon, sofern uns die Iraker reinlassen, denn ihr wisst, das ist heute überhaupt nicht einfach, in diesen Gegenden Archäologie zu machen, dann finden wir sicher Überreste aus Lehmbauten, die können noch älter sein. Vielleicht 2000 vor Christus findest du noch ein paar Sandhäufchen. Höchstens Ende 3. Jahrtausend vor Christus. Aber viel mehr nicht mehr. Das ist Lehm, das ist Sand. Also der Vergleich mit einer Sandburg ist hier schon zulässig, angesichts der Jahrtausende, die darauf vergehen. Ja? Die Geschichte des Turmbaus liegt aber zurück im 4. Jahrtausend vor Christus, geschätzt jedenfalls vor 3200. Warum sage ich das? Weil ich historische Zeugnisse habe, schriftliche Zeugnisse von verschiedensprachigen Kulturen bis in diese Zeit. Der Turmbau von Babel kann nicht 2500 sein. Die ägyptische Geschichte geht weiter zurück. Die babylonische Geschichte, sumerische, geht weiter zurück. Versteht ihr? Ich muss zurückgehen und ich habe auch keine klare Verankerung in der Bibel, chronologisch. Ich muss zurückgehen, wo ich sagen kann, da haben wir noch nicht den Nachweis von verschiedensprachigen Kulturen. Und das ist auf jeden Fall vor 3200. Da sind wir mitten im 4. Jahrtausendwald, nicht? Vor Christus. Das ist lange, lange her. Abraham wird geboren 2170 nach der biblischen Chronologie. Ich habe heute keine Zeit, das auszuführen, aber nehmt das mal. Und er findet zu seiner Zeit, wo er aus Ur auswandert, schon viele alte Völker vor. Schaut mal, welchen alten Völkern Abraham begegnet. Da gibt's etliche, die genannt werden. Das ist also schon lange, lange, lange nach dem Turmbau zu Babel. Nicht? Also wenn ich hier den Turmbau vor 3200 annehme und dann ungefähr 1000 Jahre später Abraham kommt, dann passt das mit dem, was in der Bibel geschildert wird. Das passt zusammen. Dann, was haben wir noch? Die Geschichten ereignen sich also vor über 5000 Jahren. Nochmal habe ich hier, damit es ja niemand vergisst, von einem Bau aus Lehmziegeln kann es nach 5000 Jahren keine sichere archäologische Spur mehr geben. Aber doch, und das ist jetzt der Punkt, und der Punkt, der kann euch interessieren, weltweit erinnert man sich in anderen Kulturen an den Verlust der sprachlichen Einheit und ebenso an eine Phase, wo Menschen gegen Gott rebelliert haben und gegen ihn angegangen sind. Und da habe ich einige Beispiele mitgebracht. Auch das ist ein deutscher Philologe, der sich um das gekümmert hat. Er weiß, dass die Chinesen, da hat er Quellen, aus einer Urzeit wissen, in der es nur eine Sprache gab. Das finde ich interessant. Die Chinesen wissen um eine Zeit, sie nennen es ein goldenes Zeitalter, da herrschte noch Einigkeit unter den Menschen, da gab es eine einzige Sprache. Die Inder kennen auch diese eine Sprache, die Gottessprache, die am Anfang den Menschen eigen war. Und wisst ihr, wie sie die Inder das schildern? Die Inder sagen, die Menschen wurden übermütig und sie haben einen Feigenbaum so hoch gezüchtet, weil sie wollten, dass er bis zum Himmel geht. Und als Gott das gesehen hat, sagen die Inder, hat er einfach diesen Übermut der Menschen dadurch gestraft, dass er diesen Baum abgehauen hat, zertrümmert hat, verteilt hat über die Welt und überall Feigenbäume gewachsen sind, denn die Leute sollten sich zerstreuen. Ist das interessant? In Indien gibt's das. Ja? Die Perser haben das auch. Die Perser wissen von einer Ursprache und die haben ja so ein Dualsystem. Nicht? Da gibt's die guten Mächte, die bösen Mächte. Den bösen Mächten verdanken wir die Erschaffung der Welt. Das ist ein bisschen crazy. Aber schaut mal auf den Gleichklang. Der Gleichklang ist, Ahriman, der Geist der Finsternis, zerstörte die Ursprache und gab den Menschen viele Sprachen. Und das Ende der Welt stellt man sich dann so vor, dass man selig in Gemeinschaft leben kann. Und alle sprechen wieder dieselbe Sprache. Jetzt frage ich euch, das sind natürlich Mythen für diese Völker. Aber wie weit ist das von uns weg? Ich behaupte, das ist nicht sehr weit weg von dem, was wir hier in Genesis 11 haben. Ja? Josephus Flavius verweist noch auf eine andere Quelle, auf die sogenannten Sibyllinen, Sibylla als Quelle. Und diese Sibyllinen, sagt er, da steht geschrieben, dass tatsächlich auf Erden alle Menschen eine einzige Sprache geredet haben. Und Josephus Flavius ist auch interessant, denn wenn man bei ihm liest, ich habe das gestern Abend gelesen, ich war fasziniert, leider habe ich das Buch heute liegen lassen im Stress des Aufbruchs, ich hätte euch gerne eine Seite daraus vorgelesen. Wie er nämlich den Turmbau zu Babel deutet, er sagt, die Leute waren erfasst von einem Hochmut und sie wollten gegen Gott gehen. Und er sagt ihnen, das war der Grund für diese Rebellion. Und da kommen noch ein paar andere Erkenntnisse, wo du sagst, ja, der weiß aber viel über diese. Das hat sich einfach gehalten im jüdischen Denken. Babel, das ist der Aufruhr gegen Gott. Das sind die, die es selber machen wollen. Josephus hält sogar fest, die selber für ihre Errettung sorgen wollen. Das kommt uns doch bekannt vor. Da gibt es also Leute, die wir dann auch mit Babylon in Verbindung bringen, die leben von der Gerechtigkeit, die sie durch ihre eigenen Werke erlangen. Das Konzept hält sich. Finde ich sehr interessant. Also Josephus, jüdische Altertümer. Jeder, der das Buch zu Hause stehen hat, und ich weiß, da gibt es einige, schaut mal nach Kapitel 4 und 5, was er da redet über diese Geschichte. Und das Gleiche, das gibt es bei den Römern Geschichten, bei den Esten, das ist Norden, bei der Ostsee, bei den Ureinwohnern Amerikas, bei den Iren. Überall findet man Geschichten, die davon reden, dass es einmal eine Sprache gab, die dann verwirrt wurde. Und etliche verweisen auch auf diese Rebellion gegen Gott oder die Götter, je nachdem, wie es halt gerade kommt. So, wie geht's in der Bibel weiter? Da fuhr der Herr nieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, es ist einerlei Volk, einerlei Sprache unter ihnen allen. Das ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Und jetzt, wohlauf, lasst uns herniederfahren. Könnt ihr euch erinnern an die Formulierung? Das hieß schon einmal so, lasst uns. Könnt ihr euch erinnern? Also Gott spricht von sich im Plural. Und ich behaupte, es ist kein Majestätsplural. Das sind Hinweise, dass die Gottheit miteinander redet und überlegt. Ja? Lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie daher von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr dort verwirrt hat und aller Länder Sprache sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Warum ist das die Begründung? Weil es im Hebräischen eine Sprachwurzel gibt, die so ähnlich ist, das ist Balal. Balal, im Babylonischen aber Babilu oder Babalu. Und der Unterschied ist in der Bedeutung gegeben, denn die Hebräer nennen Balal die Verwirrung. Und wegen Sprachenverwirrung sagen sie, Babel heißt Babel wegen der Sprachenverwirrung. Nicht? Wegen Balal. Aber die Babylonier sagen, Babel heißt Babel, weil es das Tor der Götter ist. Tor der Götter. Tor der Götter, Babilu. Also, wir glauben, jetzt für die wahre Bedeutung des Namens sollten wir uns nach den Babyloniern richten, denn wir werden jetzt sehen, wie sich das auswirkt, wenn sie das Tor der Götter haben. Der Motor, dass sie das gemacht haben, war, dass sie Angst vor einer neuen Flut hatten. Das heißt, sie hatten kein Vertrauen in die Zusicherung Gottes und sie hatten vor allem keinen Glauben. Und wenn wir das jetzt ganz aktiv nehmen, sagen wir, Babylon steht also für die Menschenhaltung, die Gott nicht vertrauen. Also wenn wir sagen, wir werden gerettet allein durch Glauben, Rechtfertigungslehre, Paulus und so weiter, das sind nicht solche. Das sind nicht solche, die gerettet werden durch Glauben, denn sie vertrauen Gott nicht, dass er seine Versprechen hält. Deshalb wollen sie ja das Tor der Götter besitzen. Wer nämlich das Tor besitzt, besitzt die ganze Stadt. Versteht ihr? Das ist altes Denken. Besitze das Tor, was hat man in dem Tor getan? Man hat Gericht gehalten, man hat geheiratet, man hat Kriegspläne geschmiedet. Im Tor hat man die Verwaltung der Stadt durchgezogen. Also hab das Tor und du hast Einfluss auf die Götter. Das war der Gedanke. Ja, wenn das nicht so ausschaut wie, ich will gleich sein dem Allerhöchsten, dann weiß ich nicht. Dieses babylonische Denken, könnte ich jetzt also sagen, ist in einem gewissen Sinn auch zutiefst teuflisches Denken. Das ist die Psychologie Satans. Mit Ruhm und Macht und ich bin wer. Und nein, ich mache alles selber. Ich garantiere für meine eigene Sicherheit. Darum bauen wir Atombomben. Atombomben sind nichts anderes als ein moderner Turmbau zu Babel. Das muss euch klar sein. Nichts anderes. Wir sorgen für unsere Sicherheit. Alles, was die Leute tun im Namen der Sicherheit, ist für ihre Weiterexistenz, genauso wie dieser Turm, brandgefährlich. Gibt keine Sicherheit. Tor der Götter mit den Göttern rechten können. Selber Verbindung zu den Göttern herstellen können. Eine Selbsterhöhung meines Namens, selber für Sicherheit und Erlösung sorgen. Das ist, was das bedeutet. Das sagen Leute wie Josephus. Das ist die jüdische Tradition, die das so versteht. Wisst ihr, was in Daniel 2, 11 und 12 steht? Das ist die Geschichte vom Standbild. Aber der Nebukadnezar weiß noch nicht, dass es ein Standbild ist. Er hat es nämlich vergessen. Und er sagt zu den Leuten, bitte, sagt mir meinen Traum und dann sagt mir die Deutung. Und die Leute sagen, na, das können wir leider nicht. Bitte sag uns doch den Traum, dann deuten wir ihn. Und dann Nebukadnezar, wenn ich den Traum euch sagen könnte, würde ich es ja tun. Aber so wie ihr reagiert, seid ihr nicht gerade kompetent für die Deutung. Wie soll ich denn wissen, dass ihr die Deutung trefft, wenn ihr mir den Traum nicht sagen könnt? Dann sagen sie, och, Nebukadnezar, das kann ja nur ein Gott dir sagen. Und die Götter, die wohnen nicht bei uns. Und jetzt ist bei ihm der Geduldsfaden gerissen. Warum? Weil die Babylonier seit Jahrtausenden behaupten, sie hätten Zugang zu den Göttern. Das ist ja der Sinn von Babylon. Wir bauen die Verbindung zwischen Gott, Göttern und Menschen. Und jetzt sagen sie ihm, ha, tut mir leid, König, aber was du forderst, ist zu hoch. Das kann niemand, außer den Göttern, die bei uns nicht wohnen. Jetzt hat er gesagt, ja, dann ist ja euer ganzes System eine einzige Lüge. Und deshalb wollt ihr sie alle umbringen. Kann ich verstehen, muss ich jetzt so sagen. Also das ist jetzt nicht außerhalb meiner Logik. Ja? Also da kann ich den, wenn man so ein Potentat ist, aber der Nebukadnezar war ja selber so ein Opfer dieses babylonischen Denkens, nicht? Mir ist alles möglich und so weiter, nicht? Aber gut, so war das und es ist, wir verstehen, was das ist, Babylon. Diese Hybris, das Hybris ist ein Heimdort. Hybris, das sage ich jetzt ein paar Mal, aber Hybris bedeutet Selbsterhöhung. Ganz, ganz hochmütige Selbsterhöhung. Ich bin höher als alle anderen. Alle müssen mir zu Füßen fallen. Babel ist auch nicht Bethel. Das ist eine interessante Geschichte. Habt ihr wahrgenommen schon einmal, wenn ihr die Geschichte von der Himmelsleiter lest, in Genesis 28, wo Jakob da am Boden liegt und träumt, und dann sagt er, da wurde eine Leiter aufgestellt, und jetzt hört, deren Spitze bis an den Himmel reichte. Und dann sind die Engel Gottes auf und abgegangen. Also wenn wir nach einer Leiterspitze suchen, die zum Himmel reicht, dann können wir die nicht selber bauen, so wie die Babylonier das wollten. Sondern dann muss der liebe Gott sie bauen. Und ihr wisst, wofür die Himmelsleiter ein Gleichnis ist. Das wissen wir aus dem Neuen Testament. Was sagt Jesus von sich? Ihr werdet Engel Gottes auf und ab gehen sehen auf des Menschen Sohn. Er selber ist diese Leiter. Jesus, Paulus sagt, es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Die Bibel sagt das ganz klar. Und wer einen den anderen Mittler hinstellt, ist ein Babylonier. Auch wenn er behauptet, er sei ein Christ. Schau genau. Sei wachsam. Schau genau. Also, Babel, das Tor der Götter, mit all seiner Hybris und Selbstüberhöhung, ist nicht Bethel. Bethel bedeutet auf Deutsch Haus Gottes. Jakob, nachdem er von dem Traum erwacht, wo Gott ihm Gnade zusichert und Vergebung, sagt, hier ist nichts anders als Gottes Haus. Und dann nimmt er einen Stein, salbt ihn und das ist ein Denkmal. Findet man halt auch nicht mehr. Ist einfach zu lange her. Wissen wir nicht mehr, welcher Stein das war. Aber so war es damals. Spitze des Himmels. Also die Babyloner wollten dorthin, Jakob ist dorthin gekommen. Und nun nochmal, wer Babel will, der setzt sich an die Stelle Gottes. An die Stelle von, auf Griechisch heißt anti. Wer Babel will, setzt sich an die Stelle Gottes. Das ist der Antigott. Wer Babel will, setzt sich an die Stelle Christi. Das ist der Antichrist. Die Bibel ist ganz klar darüber. Im Danielbuch könnt ihr das schön verfolgen. Erstes Kapitel, wir ändern die Namen der Israeliten. Wir machen aus ihnen echte Babylonier. Sie müssen sich nach uns richten. Wer gewinnt? Der Gott der Gefangenen gewinnt. Zweites Kapitel, ich bin der große König. Ihr müsst mir sagen, wenn nicht, bringe ich euch alle um. Wer gewinnt? Der Gott der Gefangenen aus Juda. Drittes Kapitel. Wer nicht die Statue anbetet, den werde ich in den Feuersee werfen lassen. Dann hat er ja, weil er mit Daniel schon zusammenarbeitet, ein gutes Jahrzehnt, hat er einen Trick bei dieser Geschichte. Wisst ihr, was das für ein Trick ist? 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Woran erinnert euch die Zahl 6 im Zusammenhang mit Babylon? Ja, das ist babylonisch durch und durch. Das ist ihr Denksystem. Aber warum lässt er denn der Ofen dann nicht 6-mal heißer machen? Warum lässt er den Ofen 7-mal heißer machen? Er will auf Nummer sicher gehen. Und dann kommt diese Geschichte, ihr kennt sie alle, dann gehen da 4 Leute rum. Der Ofen ist flankiert von seinen Soldaten, die alle gestorben sind, weil sie die da reinhauen wollten und die haben die Hitze nicht ausgehalten. Die liegen Leichen rum vor dem Ofen. Die 3 gehen rein und plötzlich sind sie 4. Wer ist der 4. Mann? Nebukadnezar sagt, sieht aus wie ein Sohn der Götter. Der 4. Mann. Wer gewinnt? Die Gefangenen aus Juda. Und sie sagen das immer so, so süffisant, sagen das die Babylonier. Die Gefangenen aus Juda. Kapitel 5. Ha, lass doch kommen die ganzen Gefäße des Tempels. Wir saufen jetzt raus. Wir schauen, dass wir da uns richtig vergnügen damit. Und dann kommt die Schrift an der Wand. Wer gewinnt? Ha! Die Gefangenen aus Juda gewinnen. Daniel wird zum 3. Mann im Königreich ernannt. Dann kommen die Perser, Kapitel 6, und was passiert? Ha! der Daniel hat dich nicht geehrt. Der hat nicht zu dir gebetet, sondern zu seinem Gott. Das ist ja das Gleiche. Kaum ist der persische König in Babylon, wird er babylonisch und denkt, jetzt muss er auch da ganz oben schwimmen bei den Göttern. Ja, furchtbar, oder? Wer gewinnt? Der Gefangene aus Juda gewinnt. Versteht ihr? Das geht in Daniel durch. Gegen die Hybris Babylons setzt sich der Gott Israels zur Wehr. Er lässt es nicht zu. Das ist die Botschaft des Buches Daniel. Und in den Visionen dann ganz genau gleich. Aber ich muss weitermachen. Das Babel-Konzept in der Bibel ist dieses. Du hast am Anfang der Bibel schon Babylon erwähnt und du hast es bis zum Ende, bis in die Offenbarung. Der Noel hat uns eine Stelle aus der Offenbarung vorgelesen, wo es um Babylon geht. Bis zum Schluss ist dieses Babylon-Konzept da. Und in der Mitte wird es streng abgehandelt im Buch Daniel. Und wir erfahren aus allem, was wir lesen, Babylon ist der Feind Jerusalems. Babylon ist der Feind der Gläubigen. Es gibt keine Verbrüderung zwischen denen, die Gott nachfolgen, und Babylon. Das ist ganz klar. Und da gibt es auch keine neuzeitliche andere Auslegungsmöglichkeit. Babel ist der Feind Jerusalems. Wie schaut es heute aus? Kennt ihr die Visionen von Daniel 7 und 8? Was wird denn dort gesagt? Da wird Babylon erwähnt, nicht? Aber es soll vergehen. Und dann wird eine andere Macht erwähnt, die im Sinne Babylons die gleichen Züge hat. Setzt sich an die Stelle Gottes, will wachsen, 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 immer mehr. Und was muss passieren, damit diese Macht eingeschränkt wird? Gott selber muss sie einschränken. Es ist das Gleiche wie damals. Die bauen ihren eigenen Turm von Babel, wenn sie die Weltmacht anstreben. Und deshalb kommt es am Ende, bevor Jesus wiederkommt, zu dieser Botschaft hier, die wir in der Offenbarung finden. Babylon, heißt es hier, ist gefallen. Babylon ist gefallen. Wenn ihr die drei Engelsbotschaften lest in Offenbarung 14, dann fällt euch vielleicht was auf. Der erste Engel, der sagt, gebt Gott die Ehre, betet ihn allein an, schreit das mit lauter Stimme. Der dritte Engel, der warnt vor dem Mahlzeichen des Tiers, schreit das auch mit lauter Stimme. Der zweite Engel, der uns verkündet, dass Babylon gefallen ist, das ist ein Gerichtsurteil, das setzt sich noch nicht ganz durch. Da steht nichts von lauter Stimme. Aber später, wenn die Endzeit voranschreitet, Offenbarung 18, da endlich kommt es mit lauter Stimme. Und das will ich jetzt nochmal lesen. Das ist nicht, weil ich der Lesung vom Noel nicht vertraue, aber ich denke, wir holen uns dieses Wort noch einmal zurück ins Gedächtnis. Offenbarung Kapitel 18, 1 bis 4. Was ist da von der ferne Rede vom Turmbau und von Babylon? Da wird das nämlich wiederholt. Da kommt ein neuer Engel, ein vierter Engel, und der sagt, aus dem Himmel herab mit großer Macht, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet, und er rief aus mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung von Dämonen geworden. Also die Schilderung ist brutaler denn je zuvor. Babylon, eine Behausung der Dämonen. Ein Gefängnis jedes unreinen Geistes. Und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein des Zorns ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken. Und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben. Und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. Babylon wird zum Hauptfinanzfaktor in der Endzeit. Habt ihr schon wahrgenommen in den Endzeitprophezeiungen, welche Rolle Wirtschaft da dabei spielt? Gibt es einige Stellen, die sprechen über Wirtschaft und welche Rolle sie dabei spielt. Bis hin zu, sie dürfen nicht kaufen und verkaufen. Ja. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nichts von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Es ist ein Gerichtsurteil gefallen. Die babylonische Grundhaltung, Auflehnung gegen Gott, nicht ihm nachfolgen, sondern mit eigenen Ideen das machen, sich selbst erlösen wollen, eigene Sicherheitskonzepte entwickeln, die an denen Gottes vorbeigehen. Leute, das ist unsere heutige Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo man all diese Dinge tut und probiert. Und Und das Programm Babels ist heute mehr denn je, immer mehr wachsen, alles Andersdenkende zerstören und vernichten. Und das alles im Namen der Rettung und der Sicherheit der Welt. Ihr müsst wissen, die Babylonier von heute sind die, die die Wohltäter sind. Das sind die, die die Friedensnobelpreise kriegen. Und sonstige. Es ist nicht das, was uns jetzt bewegen kann, Vertrauen zu entwickeln in sie. Was haben wir? Das ist meine Schlussbemerkung. Wenn ich das verstanden habe über Babylon, so wie wir das jetzt diskutiert haben, dann sage ich, der Fall Babels und die Botschaft, das, was wir gelesen haben, auch wenn sich das gräulich liest, ist eine frohe Botschaft. Warum? Wenn ich weiß, dass Gott sagt, Schluss mit Babel, dann weiß ich, ich muss mich nicht fürchten. Da kommen vielleicht gigantische Dinge auf uns zu, im Namen Babylons. Also, liebe Gott sagt, mach dich keine Sorgen. Babylon ist gefallen. Selbst wenn sie total dämonisch geworden ist, selbst wenn da irgendwas schon läuft, das nur mehr furchtbar ist, macht euch keine Sorgen. Babylon ist gefallen. Das heißt, ich bin nicht mehr in der Situation, mich fürchten zu müssen. Ja? Der Endzeitkampf bringt Entscheidungen im Stil des alten Berges Karmel. Frage an die Kinder hier. Alle liebe Kinder, hört mal auf mit Zeichnen. Ich sage euch was. Was geschah auf dem Berg Karmel? Wisst ihr das? Was geschah auf dem Berg Karmel?
So ein Berg, der heißt Karmel.
Was ist da oben gewesen?
Ja, einer traut sich reden, aber der sagt mir die Antwort nicht. Okay, ich höre es nicht. Dann werde ich es euch erzählen.
Auf dem Berg Karmel stand ein Prophet Gottes. Und dieser Prophet Gottes, der war Elia. Und dieser Elia hat zu den Leuten gesagt, denn die Leute waren alle abgefallen. Die Leute, die beteten zu Baal, die Leute beteten zu Aschera. Die Leute hatten ein wildes Leben mit diesen Göttern. Furchtbar. Wie Sodom und Gomorra. Und Elia stellt ihnen die Frage und sagt, ist Baal wirklich Gott? Oder ist es nicht doch unser Herr, der Gott Israels, der Gott ist? Wer es auch ist, ihr müsst euch entscheiden. Ihr könnt nicht auf beiden Partys tanzen. Ist Baal Gott, dann macht's. Ist aber der Herr, dann seid ihm treu. Macht keine Mischung mehr. Und das ist das, was auf uns zukommt. Es sind die Elias von heute, die das Volk zur Entscheidung aufrufen. Jeder, der die Bibel versteht, wird jetzt zum Elia. Versteht ihr? Natürlich, als gläubige protestantische Gemeinde fühlen wir uns direkt angesprochen. Das ist eine Elia-Aufgabe, die wir haben. Wir haben die Elia-Aufgabe, den Menschen zu sagen, Leute, macht ernst. Die Welt geht nicht mehr so lang. Es ist wichtig, dass die Menschen Gott annehmen für ihre persönliche Errettung. Denn es geht um alles. In dieser Zeit und in den Jahren und den Jahrzehnten, die noch kommen, wenn sie kommen. Wir sind's, die das Volk zu dieser Entscheidung aufrufen. Und die Botschaft ist ganz klar. Wenn du die Bibel annimmst, wenn du dein Leben Gott übergeben hast, Achtung Kinder, das ist wichtig für euch, wenn ihr die Bibel annimmt und wenn ihr euer Leben Gott übergeben habt, dann gehört ihr zu Gottes Volk, dann seid ihr, wie die Bibel das nennt, Heilige des Höchsten. Und Heilige des Höchsten, die Gott angehören, die haben nichts zu befürchten, egal was passiert. Die haben nichts zu befürchten. Denn am Ende landen sie im Reich Gottes, egal was passiert. Das muss uns bewegen. Wer zu den Heiligen des Höchsten gehört, am Ende landet der im Reich Gottes. Und er fürchtet sich auf keinen Fall vor Babylon. Und er weiß, wenn die Babylonier aufschreien, und so richtig ausholen, weil sie glauben, das ist der Schlag, der sie endgültig zu Siegern machen wird, dann wissen wir, holt nur aus. Das wird euch gar nichts nützen. Gott wird siegen und Gott wird den Heiligen des Höchsten sein Reich geben, wie es im Buch Daniel geschrieben steht. Und die Babylonier können gar nichts machen, auch wenn sie das Gegenteil behaupten. Denkt das mal. Ich habe euch bewusst jetzt nicht so viele Achsen
in Zeitungsartikel heute gegeben. Versteht das Gesamtkonzept und beurteilt selber, wer Babylon ist und was babylonisch ist heutzutage. Und wisset, der babylonische Geist hat sich nicht verändert. Und die, die Babylon seit Jahrtausenden anführen, auch nicht. Schaut nur genau hin. Seid wachsam. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.